Der Herbst ist da, gell? Ah, Luft ist gut, ja, dann wird man nochmal wach und ich schlafe auch nicht ein. Nein, also es liegt daran, der flotte Spruch gerade, ich schlafe auch nicht ein, ich habe heute Nacht wenig geschlafen. Mich hat es ein bisschen lang noch umgetrieben und deswegen bin ich noch ein bisschen müde. Ja, so ist das mit uns jungen Leuten, ja. Ja, danke, Norbert, das tut so gut, so gut. Deswegen sage ich es auch. Na. Okay, Spaß beiseite. Ich habe ein Thema mitgebracht, das ist alles andere als so locker flapsig mal dahergesagt. Ich habe den Text von heute überschrieben mal mit Krise, Klammer auf, N, Klammer zu, sicher, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Also Krise, Krisen, sicher. Kennt jeder von uns. Der Anne-Rose hat es gerade gesagt in einem anderen Zusammenhang, das, was da drüben gerade in Britannien abgeht, mit dem Verstorbensein von der Königin. Die Presse dort, an BBC und Times und also sowohl amerikanische als auch britische, die sprechen nur von einer Krise und dem Tod der Königin. Was passiert mit dem Commonwealth? Was? Hilfe, wie soll es weitergehen? Stabilität, kann das King Charles und so weiter? Wir kennen das auch hier in Deutschland gerade, ganz aktuell, oder? Ich brauche nur so ein paar Schlagworte. Energiekrise, Corona-Krise, Finanzkrise, Russland- oder Ukraine-Krise, Flüchtlingskrise, ist auch noch nicht so lange her. Wir steuern schon auf die nächste zu, schreibt gestern die Zürcher Zeitung. Regierungskrise, oh, wer erinnert sich, wie lange Olaf Scholz gebraucht hat, seine Regierung zu bilden? So viele Krisen, oder? So viele Krisen. Wo wir hinhören, wir hören es. Also, wenn du gestern Tagesschau, Krise, 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 ich weiß nicht, was die Frankfurter Allgemeine geschrieben hat oder so, aber vielleicht benutzen sie das Wort nicht, aber sie sprechen doch nur von eins, schlimmen Zuständen. Und sie machen und fesseln unsere Gedanken da damit. Und wie? Und wie? Ist doch so, oder? Vielleicht gehen wir mal weg von dem etwas ferneren politischen Thema und gucken mal bei dir, bei mir. Ganz schnell, wenn wir das mal anschauen, treffen wir da auch auf das Wort Krise. Familienkrise, Jobkrise, Wohnungskrise, Erziehungskrise. Oh, wenn ich da jetzt anfangen würde, was Giovanni und ich haben vorhin ein bisschen drüber gesprochen, was wir manchmal mit unseren Kindern gerade so für Nöte und Leiden haben. Und nicht so, und oft zuletzt entstehen dann ganz schnell unsere Glaubenskrisen, oder? Das ist doch heftig. Das ist ein Wort, Krise, so viel und so omnipräsent in unseren Gedanken, in unserem Alltag, in unserem Sein. Also mir ging es oft so, wird da gefesselt, so richtig eingepackt. Und dann dreht sich auf einmal alles da drum, ausschließlich da drum. Kriegt Angst, macht sich Sorgen. Mir liegt am Herzen, dass wir heute mal ein bisschen zusammen kurz schauen, was Jesus eigentlich sagt zu Krisen, was Gottes Perspektive eigentlich sind in Krisen. Ich habe jetzt angefangen mit einer ganz schweren, negativen Last und ich möchte heute den Tag dazu nutzen und die paar Minuten dazu nutzen, mit euch mal zu schauen, was sagt Gott denn überhaupt zu Krisen? Es gibt nämlich auch gute Krisen. Wir brauchen mal nur schnell kurz in die Medizin zu schauen, wenn man da von der Krise spricht, dann ist das durchaus positiv, weil man spricht von der sogenannten Epikrise, das heißt, der Zustand des Patienten verändert sich zum Guten. Oder, Kerstin? Die Krise, also so hat man es mir in der Ausbildung damals beigebracht, wenn wir von Krise sprechen, dann verändert sich eigentlich der Zustand zum Guten. Meistens haben wir das aber in unserem Wortschatz anders. Gottes Perspektiven sind ja andere als nur Chaos. Das Wort Krise kommt aus Krisos und es bedeutet Veränderung. Das ist so der Wortstamm. Man hat dann im Duden noch hinzugefügt, eine gefährliche Veränderung. Okay, Matthäus 24 spricht davon, Jesus selber spricht da davon, von Krisen. Tatsache, unser Schöpfer hat in seiner Zeit hier gesprochen. Matthäus 24, ab Vers 6. Ich lese euch ein bisschen vor. Es geht bis Vers 14, für den, der es dann aufschreiben möchte und nachlesen möchte zu Hause. Jesus spricht, ihr werdet von Kriegen hören und davon, dass Kriege drohen. Lasst euch davon nicht erschrecken. Das muss alles geschehen, doch es bedeutet nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Königreich das andere überfallen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte geben. Es werden auch Erdbeben geschehen. Das alles aber erst ist der Anfang. So wie die ersten Wehen bei einer Geburt. Die Verfolgung der Christen, die Zerstörung Jerusalems, dann werdet ihr gefoltert, getötet und in der ganzen Welt gehasst werden, weil ihr euch zu mir bekennt. Viele werden sich vom Glauben abwenden. Ihr werdet euch einander verraten und hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele verführen. Und weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Die Liebe wird bei den meisten von euch erkalten. Kurzer Einschub von mir, wenn das nicht pure Krise ist von dem, was Jesus spricht, ich weiß auch nicht, oder? Jetzt wird es aber cool. Die letzten zwei Verse, es ist immer so schön, Jesus, der dreht das Ganze innerhalb kürzester Zeit nochmal. Wer aber bis zum Ende standhält, wird gerettet werden. Halleluja. Die rettende Botschaft von Gottes Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit sie alle Völker hören. So. Jesus spricht das vor 2000 Jahren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in den ersten Versen dachte ich, ey, wow, Jesus, bist du gerade eben da? Das spricht doch genau da davon. Wir haben es Anfang des Jahres erlebt mit dem Angriff. Wir haben es, das, was Christina vorhin erzählt hat, nochmal, das sind Kriege, das sind Überfälle von Machthabern, von politischen Einflüssen und am Ende doch vom Satan selbst gestiftet, um zu zerstören. Und Jesus sagt genau dahin, das muss alles passieren, das passiert. Im zweiten Schritt, wenn wir weiterlesen, hat der Vers sogar mir noch mehr Angst gemacht, weil, also mir geht es ja so, mir reicht ja schon das, was da um uns rum passiert. Ja? Und dann sagt Jesus, da kommt noch mehr. Pass mal auf, es kommt noch dicker. Um dich rum passieren Hunger, Tod, Hass, Verfolgung, Angst, Verrat. Also wenn du mich treffen willst, dann verrätst du mich. Ja, das setzt mir unglaubliche tiefe Narben zu. Verfolgung. Und da stehen wir schon mittendrin zum Teil, oder? Im längeren Nachdenken ist mir aber aufgefallen, Jesus sagt das nicht, um uns irgendwie in eine Panik zu versetzen und zu sagen, ey, okay Leute, da kommt es, sondern er sagt es, um uns zu ermutigen. Er sagt uns, um uns ganz klar zu sagen, hey, das wird passieren, aber ich stehe da drüber. Mein Vater steht da drüber. Jesus spricht hier von ganz enormen, erschütternden, weltlichen Krisen. Ganz, ganz arg. Von lebensbedrohlichen Umständen, die ein wirklich hart zusetzen können, bis dahin, dass es die Menschen, und das haben unsere Glaubensgeschwister unter Nero ganz direkt miterlebt, ja, die schlimmsten Tode gestorben sind. Direkt. Von jetzt auf nachher. Er zeigt auch schon auf, dass Dinge aus innen heraus Auswirkungen haben werden. Weil er spricht hier nicht von der Welt, die dich verraten und hassen werden, sondern er spricht von der Gemeinde. Er spricht von innen heraus passieren solche Dinge. Von innen und von außen strömen solche Sachen auf die Gemeinde ein. Sie prasseln regelrecht auf einen ein. Und dann stellt sich doch die Frage, warum Jesus soll das bitteschön mir noch Mut geben und Sicherheit geben? Wie soll ich da dran noch glauben, dass du sagst, hey, das ist auch alles gut, was du mit uns vorhast? Das Schöne finde ich, und das wissen wir alle, unser Heiland hat eine ganz andere Perspektive vorgelebt. Er spricht nicht von den Dingen, das ist uns auch klar, weil er uns eine Last auflegen will, sondern weil er einen ganz klaren, ich sag mal, ermahnenden Anstoß gibt. Und zwar sagt er, hey, verlier das nicht aus dem Blick, worum es eigentlich geht. Deswegen schließt er auch mit den Versen und sagt, hey, es geht darum, bleib dran, bleib fest und das Reich Gottes kommt zu seiner Herrlichkeit. Wer aber am Ende standhält, wird gerettet werden. Vers 13, die rettende Botschaft des Reiches Gottes wird sich auf alle Völker verteilen, dieser Welt. Das ist sein Fokus. Wenn wir mal ehrlich zu uns sind, dann leben wir doch unser Leben in der Perspektive, dass wir unser Leben schützen wollen. Das, was wir jetzt haben. Bleiben wir ganz simpel mit dem, was unmittelbar vor der Tür steht, Thema, wie weit darf ich meine Wohnung noch heizen? Das steigt da doch auf. Wie kann denn irgendjemand sagen, hier 22 Grad ist die Obergrenze für zu Hause, wenn überhaupt 20 Grad und unser lieber Kretschmann hat beschlossen, die Schulen auf 15 Grad im Flur runterzusenken. Also Leute, hallo, ja genau, so geht's uns doch, oder? Also ich möchte jetzt nicht da an dem politischen Thema, aber wir leben doch so, dass wir unser Leben schützen wollen. Das, die Annehmlichkeiten, das Gute, was wir haben. Wir schieben sogar, bleiben wir mal beim Benji, okay, vielleicht bist du da schon weiter als ich, aber mir geht es doch so, dass ich das Ende, was unmittelbar und unweigerlich auf mich zukommen wird, in meinem irdischen Leben, doch weit von mir wegschiebe. Ich lebe doch im Heute, Jetzt und Hier. Und das, all das, was wir hier haben, hat ja schon Ewigkeitswert. Es geht's gut, wir haben Essen, es ist warm, ja, wir haben für alles und nichts eine Versicherung. Es wird ganz deutlich, Jesus hat mich die Woche da ganz arg drauf hingeschoben und gesagt, hey, mir geht's eigentlich darum, ich fieber auf das Ende hinzu. Ich weiß nicht, ja, also schon ein bisschen paradox eigentlich, dass Jesus dasteht und sagt, das alles muss passieren und das ist richtig so, weil das Ende soll kommen. Warum soll das Ende kommen? Weil Jesus weiß, dann ist alles vorbei. Dann ist dieser ganze Mist, der mit der Sünde und dem Kampf mit dem Satan einhergegangen ist, vorbei. Es hat ein Ende. Jesus und Gottes Zeitrechnung ist eine andere. Es ist einfach eine andere. Haben wir schon tausendmal gehört. Aber dennoch steht es so, dass er, Jesus, Gott, seine Gemeinde, seine Kinder zu sich holen wird und will und für immer, immer uns erlösen wird. Jede Träne wird getrocknet sein am Ende des Tages. Das ist seine Perspektive. Ich glaube, dass Jesus uns herausfordern möchte, unseren Blick wegzunehmen von diesen Jammertälern, von diesem Tosen, von diesem Theater, was um uns herum passiert, auf ihn hin. Auf die Allmacht und auf die Kraft des Vaters. Noch nicht mal auf seine, sondern auf die Allmacht und die Kraft des Vaters. Jesus sagt, ich bin gekommen, um den Willen des Vaters zu tun. Wenn es doch nur so einfach wäre. Wir kennen es doch, wir haben es so oft gehört und uns ist es auch klar. Aber wenn es doch nur so einfach wäre. So geht's, also mir geht es oft so, dass ich diese Worte dann heute Nacht nochmal umformuliert habe, dachte ich, Benji, das ist, du hast da echt gut reden. Du haust es so raus und du weißt es schon von Kindesbeinen an und doch stolperst auch immer wieder drüber. Ja, schon einige Male gehört, aber eine provokante Frage hat mich nicht losgelassen. Wie sehr lebe ich denn wirklich danach? Wie sehr lebst du denn wirklich danach? Ich will keine, nicht eine einzige deiner persönlichen Krisen kleinreden. Verstehe mich bitte nicht falsch. Überhaupt nicht. Ich weiß, wie schwer das ist, solche Nöte aushalten zu müssen und durchleiden zu müssen. Ich will sie nicht kleinreden. Überhaupt nicht. Aber du und ich werden eben dann krisensicher, wenn wir Gott in den Mittelpunkt stellen. Wirklich in den Mittelpunkt stellen. Es ist doch nun mal so, dass wir erst nach Gott und seinem Reich trachten sollen und dann kommt das andere schon. Vergleich kannst du finden in Matthäus 6, 33. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Ich rede hier nicht von deinem Dienst oder meinem Dienst, überhaupt nicht. Nein, sondern von unserer Lebenshaltung, von der Lebenshaltung, von unserer Lebensausrichtung. Worauf ist dein Leben wirklich echt ausgerichtet? Gott geht doch sogar noch weiter. Er nutzt sogar diese Krisen, weil er weiß, sie werden kommen, einfach weil er die Welt gefallen ist und er uns, dir und mir, jedem Menschen seinen eigenen Willen gegeben hat, freigelassen hat. Und deswegen lässt er diese Dinge auch manchmal geschehen, weil wir uns für das eine oder andere Mistding willentlich oder unwillentlich entscheiden. Für den, ob dein Braten jetzt zu Hause anbrennt oder nicht, das hat für dich halt die Auswirkung. Ja? Wenn jemand in Entscheidungsgremien, Politik oder Wirtschaft oder egal wo, eine fatale Entscheidung trifft, dann betrifft es halt Millionen. Es ist so. Ja. Das sind Dinge, die zu Krisen auch führen, weil wir Menschen eigensinnig sind und nicht nach dem Willen Gottes trachten. Und Gott geht her, ich finde es schon echt surreal, dass er dann solche Not auch nutzt, um mich auf den Boden der Tatsache mal wieder runterzuholen. Es ist doch so, dass er uns, das haben wir letzte Woche auch gehört, nach seinem Wunsch formen will. Gott hat seinen Plan und er verfolgt seinen Plan. Und nichts und niemand auf dieser Welt wird diesen Plan aufhalten können. Nee, Gott ist nicht masochistisch. Versteh mich nicht falsch. Ja? Er fügt uns nicht mit Absicht Leid zu, damit wir wachsen oder so. Nein, aber mir ist aufgefallen, wenn mein Leben 100% glatt gelaufen wäre, wozu bräuchte ich dann Gott? Ja. Wozu bräuchten wir dann Wunder und seine Herrlichkeit? Mal ganz plastisch, mal ganz frech gefragt. Worin würde sich denn Gottes Stärke und Wunder denn offenbaren, so dass wir sehen? Weil wir erkennen ja noch nicht mal, dass die Schöpfung allein schon sein Wunder ist. Ein volles Wunder. Wie oft vergessen wir das? Einer unserer großen Glaubensvorbilder, der hat so eine Krise erlebt. Wir finden die Geschichte in der Apostelgeschichte 16, ab Vers 22. Wir kennen sie alle. Paulus und Silas werden in den Kerker geworfen. Und was mir persönlich sehr aufgefallen ist, jetzt erst, tatsächlich das erste Mal, ist, dass das Drumherum, warum sie reingeworfen wurden, ziemlich ein ungerechtes Ding war. Ja, da hat jemand die zwei nicht leiden können, der hat die Volksmasse angestiftet, ja, und diese Volksmasse hat sie gefoltert und dann in den Kerker geworfen. Und was dort passiert ist, ich stelle mir das echt mal so vor, so Silas zu Paulus, du Paulus, heute haben sie echt stark wieder zugeschlagen. Schweigen, durchatmen, stöhnen, Schmerzen, mitten im Kerker, kalt, nass, jeder sind sich seiner Gedanken. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass so mancher Gedanke da drin alles andere als heilig war. Und dann ist Silas zum Paulus, du, was soll man jetzt machen? Wie soll es weitergehen? Wir hatten den Ruf, hierher zu kommen. Und Paulus sagt, ich weiß auch nicht. Ja, komm, lass uns mal singen. Bist du bescheuert? Du kannst noch nicht mal richtig singen. Ja, und? Und dann fangen sie an. Perspektivenwechsel. Das Krasse finde ich da drin, das überlesen wir oft, was dann passiert. Klar, das Erdbeben, klar, sie hätten fliehen können, sie tun es nicht, der Aufseher nimmt sie zu sich. Und hier ganz, ganz krasse Sache finde ich, wir reden nicht von unserer sozial geprägten Welt, sondern wir reden von dem brutalen römischen Empire, ja, wo, wenn du mal einen Konflikt hattest mit dem Gesetz, berechtigt oder unberechtigt, du schneller tot warst als lebendig. Ja. Und dann geht der Folterobermeister her und versorgt die Wunden dieser zwei. Und kurze Zeit darauf später kommt der Gerichtsdiener und sagt, ihr seid frei, das Gericht hat gesagt, ihr seid frei. Und jetzt wird es interessant, Paulus sagt, nee, Bursche, so nicht, Freundchen. Ne? Wir sind römische Bürger, wir haben das Recht und wir wollen unsere Anhörung. Völlig verrückt, mitten in dieser essentiellen Krise rein, dreht der Paulus den Spieß um. Und es kommt am Schluss des Tages dazu, dass die gesamte Bevölkerung dieser Stadt sich sogar bei denen entschuldigt für das, was sie getan haben und sie sogar ausstattet für den weiteren Weg bis dann Paulus und Silas weiterziehen. Das war ein Perspektivenwechsel, oder? Von Paulus. Ich weiß nicht, ob Silas vielleicht derjenige war, der angefangen hat zu singen. Keine Ahnung. Aber was da passiert ist, ist, die Krise, die die zwei erlebt haben, hat nicht ihr Sein bestimmt. Sie haben sich da rausgekämpft. Ich bin überzeugt, wenn du in so einem Schraubstock da drin hängst, kurzer Einschub, wir waren im Urlaub kurz in Slowenien und da waren wir an einer Burg und da waren noch so ein paar Foltergeräte über und da gab es auch so ein echter mittelalterlicher Schraubstock. Leute, wer da drin war, der hatte echt nichts zu lachen. Und so muss das für die zwei auch gewesen sein. Wir wissen, dass alle Brutalität des Mittelalters nichts war im Vergleich zum Römischen, nach meinem Ermessen. Und mitten da drin kämpfen die sich durch und sagen, Gott, danke, du bist groß. Ja, Worship Night im wahrsten Sinne, im dunkelsten Kerker bei den Ratten und ohne, ja. Worin würde dein und mein Glaube denn wachsen, wenn wir nicht solche harten Momente erleben? Wenn ich zurückschaue, was ich alles in meinem Leben erleben habe müssen, dann muss ich am Schluss des Tages sagen, das, was in der Bibel steht, denen, die nach seinem Willen trachten, wird alles zum Guten dienen. Das stimmt. Gottes Gnade dreht das um. Leider sind wir Menschen Meister da drin, nur in guten Zeiten dann Gott wieder von seinem Thron zu stoßen. Also, ich viel zu oft getan. Ich weiß nicht, vielleicht bist du heiliger als ich da drin. Dann freue ich mich an deiner Stärke, an deine Glaubensstärke. Aber ich habe so oft Jesus wieder links liegen lassen. Weil Thema erledigt, mir geht es wieder gut. Und dann geht es weiter. Gell? Und dann ist Gott auf einmal wieder die Nebenrolle. Natürlich, da gibt es die Bibel, da gibt es die Impulse, da gibt es den Heiligen Geist. Ne? Aber er ist die Nebenrolle wieder. Auf einen Schlag, ganz schnell. Hier und da wird noch gebetet, aber er ist nicht mehr der zentrale Fixpunkt, die Achse, um die es sich dreht. In den Krisen war es dann wieder anders. Boden gelegen, viel gebetet, viel geweint, Bibel gelesen, stundenlang. Es geht darum, seiner Macht und seiner Kraft, seiner Klarheit, seiner Wahrheit zu vertrauen, absolut zu vertrauen und sie absolut in den Mittelpunkt zu stellen. Gott, ich habe schon gesagt, der Daniel hat gesagt, Gott hat einen Plan für dein Leben, letzte Wahrheit. Darum geht es. Gott verfolgt den Plan in deinem Leben. Er nutzt die schweren Zeiten, um seinen Plan weiter voranzubringen, um dich zu läutern, du zu prüfen. Wir kennen die Geschichte von Hiob gut, ja, wo Satan das Recht hatte, ihn herauszufordern, und doch ist der Glaube von Hiob von Tag zu Tag stärker geworden. Möchten wir das, ihm so zu vertrauen, ihn so in den Mittelpunkt zu setzen? Nein, es ist kein frommes Geschwätz, überhaupt nicht. Sondern wenn ich mir das wirklich tun, dann wirst du auf dem Fels gegründet, das sagt das Wort auch. Ja, und dann bist du und bleibst du krisenfest. Wenn du dich aktuell in so einer Krise befindest, mache ich dir Mut, wechsel mal die Blickrichtung. Wie geht das? Also ich habe gelernt, mich mal darauf zu konzentrieren, nicht so der ewige Optimist zu sein, sondern auch mal mich zu erinnern, was ich denn alles habe. Das ist ganz simpel. Ja, wo ich jetzt arbeitslos geworden bin, Anfang des Jahres, war es kurz echt schwer. So, und dann wurde mir klar, ich habe doch alles. Ich habe eine Wohnung, das Konto ist noch voll, ich habe eine Familie, mir haben zu essen, ja, und irgendwie wird sich das dann alles auch zeigen. Das irgendwie war dann ein schwieriger Weg, ja. Aber ich habe mich darauf konzentriert, was ich habe und nicht, was schlecht ist. Nicht einfach, das ist nicht einfach, und irgend so ein Mantra, dass man so vor sich hin prabbeln kann, nee, sondern es war ein harter emotionaler Kampf für mich. Und ich bin mir überzeugt, dass es, du weißt es selber genauso für dich, dass es so ein Kampf sein kann. Wenn wir aber der Wahrheit, dem Wort Gottes, steht so viel Platz und Raum und Zentrum in unserem Leben geben, dann ändert sich alles. Nicht unbedingt so schnell, wie wir das haben wollten, aber stetig, immer weiter. Auch wenn die Umstände vielleicht die gleichen geblieben sind. Auch wenn dein Bitten nach was auch immer so nicht erhört wurde, wie du dir das vorgestellt hast, so ändert sich doch was in deinem Herzen. Sei mal so mutig und grab nach diesen kleinen stillen Dingen und du wirst erkennen, ich bin überzeugt, dass sich ganz viel grundlegend verändert hat. Manche Dinge erkenne ich erst Jahre später, was sich verändert hat. Gott ist der allmächtige Vater und Herr. Was machen wir uns denn dann für Sorgen? Salopp gesagt, was machst du denn ins Hemd? Ja. Wir bewegen doch so viele Sorgen, Nöte und Ängste. Aber ist es eigentlich das, was Gott von dir möchte? Nochmal, wenn wir zuerst nach dem schauen, was Gott möchte, dann werden die Berge klein. Sie werden nicht nur klein, sie bleiben klein. Jesus selber sagt, mein Joch ist leicht. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Du und ich, wir werden krisensicher. Die Umstände kommen, gehen. Ja, was für einen Einfluss hattest du und ich auf die Ukraine-Krise, Krieg, auf die Energie? Keinen. Nicht? Überhaupt nicht. Aber es ist nicht die Perspektive, um die es sich drehen soll. Die Perspektive, um die es sich in deinem Leben und in meinem Leben drehen soll, ist und bleibt das Reich Gottes. Wie kommt Gott in seiner Herrlichkeit in deinem Leben zur Auswirkung? Wer erkennt an deinem Handeln und Sein, dass du Kind Gottes bist? Wo zeigt sich die Liebe zum Nächsten in deinem Leben? Ich kann das alles genauso zu mir sagen. Sorry, ja, also es trifft mich genauso. Ich kann euch sagen, die Vorbereitung war nicht so einfach für mich. Und das Krasse dran ist, die weltlichen Probleme verlieren Relevanz. Jesus selber, ich finde es so krass, er wird für Pontius Pilatus gebracht. Und Pontius Pilatus sagt, du weißt aber schon, ich kann dich umbringen lassen. Jetzt rede mal mit mir. Und Jesus sagt nur eine Sache, wenn nicht der Vater mich in deine Hände gegeben hätte, könntest du mir gar nichts. Was für eine krasse Perspektive. Leute, nochmal, römisches Empire. Die Jungs, die waren echt nicht zimperlich. Die waren eine brutale Weltmacht. Und der Pontius Pilatus war ein korruptes Persönchen. Richtig brutal, der Typ. Und Jesus provoziert ihn auch noch. Und sagt auch noch, du kannst mir gar nichts, töte mich halt. Na und? Es ist nicht an dir, das zu entscheiden. Hey, das hat mich so herausgefordert, so unglaublich herausgefordert, wenn ich an die Allmacht oder die Kraft Gottes in meinem Leben so wirklich glaube und das weiß und so verbunden bin wie Jesus nach seinem Vorbild, dann kann ich ganz schön keck allen den Dingen, die mir begegnen, so entgegentreten und sagen, ihr könnt mir gar nichts. Ich glaube, je mehr wir loslassen von diesen Dingen, die uns begegnen, umso mehr werden wir gehalten. Wir kennen diesen Spruch, nur wer loslässt, wird gehalten. Je mehr wir Gott vertrauen und uns auf ihn konzentrieren, umso kleiner und so unbedeutender werden diese Nöte, die um uns herum sind, weil wir wissen, am Ende des Tages schreibt Gott die Rechnung, am Ende des Tages versorgt er uns. Klar, wir müssen manches tun, das steht außer Frage, ja, das ist kein Freifahrtschein, ich lebe mich zurück, oh Gott, hier, nee, das, ihr wisst schon, was ich meine. Aber der Fokus muss und soll der richtige bleiben. Es soll ganz klar, daran appelliere ich ganz arg. Nicht, damit wir tun und lassen können, was wir wollen, damit es nur uns gut geht, sondern wenn wir danach fragen, was Gott will, dann kommt seine Herrlichkeit zum Ausdruck. Dann kommt das echte Gute zurück in diese Welt. Das ist das, was Salz und Licht sein bedeutet. Und dann bist du auf einmal nicht nur für dich selber gewappnet in der Krise, sondern du wirst Fels und krisensicher für jemand anderen. Jesus sagt in Johannes 16, Vers 33, in dieser Welt habt ihr Angst. Seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Also wenn ein Vers aus der Predigt euch mit dem soll, dann der. Jesus hat das Ganze überwunden, er steht drüber und ihm ist es überhaupt nicht egal, wie es dir drin geht, aber er steht drüber und holt dich heraus aus diesem Ganzen. Solange du bereit bist, mal den ganzen Mist um dich herum den Rücken emotional zu kehren. Du musst dich sicher um so manches kümmern, aber wenn du weißt und loslässt und sagst, Gott, hier, da, nimm, dann lässt er auch dich da drin überwinden. Gott hat andere Maßstäbe, macht dir das immer wieder klar. Das ist und bleibt krisensicher. Amen.